Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Musikexpress Talk, einem neuen Podcast von Musikexpress, der immer dann erscheint, wenn es was zu sagen gibt. Und heute gibt es tatsächlich sehr viel zu besprechen, denn wir reden über ein ganzes Jahrzehnt. Und zwar eins, das sich nicht wie 10, sondern eher wie 100 Jahre anfühlt, nämlich die 70er. Der neue Musikexpress hat den großen Kulturkampf Rock vs. Disco Ende der 70er Jahre zum Titelthema. Und da gibt's ein wunderbares Begleitbuch dazu mit den skurrilsten, besten, wichtigsten, abenteuerlichsten, richtigsten, falschesten Originalalbumkritiken aus der Zeit, zusammengestellt von Jochen, der sitzt mir hier gegenüber. Hallo Jochen.
Hi, Stefan.
Ich bin der Stefan und als Zeitzeuge haben wir Ernst Hofacker zu Gast in der Sendung. Ernst ist ganz vieles. Ernst ist Buchautor, Musikjournalist, war auch jahrelang bei Musikexpress, bei der Bravo, ist Radiomoderator und kennt, und da hat er uns was Entscheidendes voraus, die 70er eben nicht nur aus Geschichtsbüchern, sondern aus der Perspektive eines Teenagers. Hallo Ernst.
Ja, hallo. Mittlerweile kein Teenager mehr, ja.
Jochen, was ist denn dein persönlicher Bezug, deine erste Assoziation, wenn du an die 70er denkst?
Na, das ist natürlich die Tatsache, dass ich in den 70ern geboren wurde, ja. Nämlich 1977. Aber auch meine erste Platte stammt aus den 70er Jahren. Die habe ich natürlich irgendwann in den 80ern erst gekauft. Aber das war Sailor mit dem immer noch sehr guten Song Glass of Champagne.
Ja.
Die alte Frage, was ist besser, Girls, Girls, Girls oder Glass of Champagne? Schon eine Glass of Champagne.
Glass of Champagne.
Ja, von den Bates auch mal gecovert, daher kannte ich's. Ernst, du warst 12, als die 70er Jahre losgegangen sind. Was ist deine erste Erinnerung an diese Epoche?
Puh, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil diese Epoche so unfassbar voll war mit allen möglichen Ereignissen, gerade natürlich auch aus meiner biografischen Sicht natürlich. Aber das allererste, was mir einfällt, ist mein allererstes Konzert, das ich überhaupt erlebt habe. Das war 1972 in der Krugerhalle in Essen, The Who. Und danach war nichts mehr wie zuvor, wie ihr euch denken könnt, denke ich mal. Ne?
Was haben The Who genau verändert? Was war da die Zäsur?
Die Zäsur war zunächst mal eine, die in meinem Gehör stattgefunden hat. Das war unglaublich laut. Sowas habe ich mir gar nicht vorstellen können, dass es so viel Krach auf einmal geben kann.
Maximum R&B.
Ja, das hat ein paar Tage, hat das ordentlich gepfiffen in meinem Kopf. Ansonsten aber, was mich natürlich umgehauen hat und wahnsinnig beeindruckt hat, war die schiere, sagen wir mal, Wucht und Dynamik, die mit dieser Performance da verbunden war. Also wie gesagt, es war unglaublich laut, die Band hatte eine unglaubliche Energie. Und wenn man als 15-Jähriger dann in so einer Masse steht, dann bekommt man auf einmal auch diese Energie der Masse mit, die man ja nun vorher nicht kannte, nicht? Mhm. Und das war schon alles in allem, war das eine unglaubliche Erfahrung.
Es sind The Who ja eine 60er-Jahre-Band. Haben die da in den 70ern einfach nochmal einen Zahn zugelegt? Die wurden ja dann eher zu so einer Hardrock-Band mit den 70ern, oder?
Ja, wie überhaupt der ganze Rock zu einem Hardrock wurde. Ne? Also genau. Who haben dann natürlich 71, glaube ich, war es Won't Get Fooled Again, beziehungsweise Who's Next, dieses Album rausgebracht. Und das war ja schon eine ganz andere Hausnummer als das Studioalbum davor, was 1969 erschienen ist,
nämlich Tommy. Ja. In der Rückschau wird ja immer alles gerne verklärt, vor allem auch in der Musik. Also wenn jetzt unser Eins, der 70er nicht sehenden Auges und offenen Ohres miterlebt hat, da ploppen ja so unglaublich viele Assoziationen auf, von Glam zu Punk, Disco, Reggae, Hip-Hop geht los, eine Welt im Umbruch, Nixon tritt zurück, Ölkrise, RAF, Deutscher Herbst und alles so. Klingt ja für unser Eins jetzt wie eine wahnsinnig aufregende Zeit. Wie war es denn wirklich? Wie hat man den Alltag in den 70ern erlebt? War einem bewusst, dass das eine besondere Zeit ist? Kann man das abstrahieren, wenn man ja Teenager war und sowieso alles aufregend war?
Ich meine, da hast du natürlich recht, war alles tierisch aufregend, weil der erste Kuss war ja zwischendurch auch noch irgendwann und alles, was damit zusammenhängt. Logisch, klar.
Zu aber welchem Soundtrack?
Die Frage ist insofern sehr interessant, als Natürlich war das eine Zeit, in der unglaublich viel passiert ist, in der wahnsinnig viel Umbruch war, in der die 60er Jahre, die ja nun per se ein Jahrzehnt des Aufbruchs und des Umbruchs waren, noch unheimlich lange nachgeklungen haben. Andererseits aber ist es eben auch so gewesen, dass man, sagen wir mal, das Leben selbst ein kleines bisschen, und nicht ein kleines bisschen, erheblich langsamer vor sich ging, als wir das heute gewöhnt sind. Also die Mediengesellschaft war bei Weitem noch nicht so vielfältig. Das war alles noch viel gemütlicher, viel übersichtlicher und so weiter, ja.
Wie hat man sich denn damals als junger Musikfan wie du über Musik interessiert? Das ist ja weit vor MTV, vor Internet selbstverständlich. Was waren deine Bezugsquellen damals?
Es gab kaum welche. Also natürlich zunächst mal hatte das Radio in den frühen mittleren 70er Jahren vielleicht auch bis zum Ende eigentlich durchgehend die Funktion quasi als einziges wirklich brauchbares Medium, zumindest gelegentlich mal über populäre Musik, also über Popmusik, die ja damals ganz neu war, darüber zu informieren. Das heißt, es gab zwei, drei Sendungen im Laufe der Woche, die man sich anhören konnte, zum Beispiel bei uns im Sendegebiet des WDR. Das war die eine Sache. Die andere Sache war natürlich die Musikpresse, die so nach und nach in den 70ern immer mehr Bedeutung bekam und auch ernster zu nehmen war. Das war Anfang der 70er Jahre noch nicht so, was in eurem Buch natürlich auch sehr deutlich wird. Da ist also noch viel Irrung und Wirrung unterwegs in den entsprechenden Plattenkritiken. Naja, und das Dritte halt, was eben auch eine Rolle spielte, man ging noch in den Plattenladen rein, regelmäßig, guckte da in das Neuheitenregal und redete, wenn man nicht allzu schüchtern war, auch ganz gerne mal mit dem Typen hinter der Theke, der einem dann gute Tipps gab.
Was war denn für dich der nächste Plattenladen? Wo bist du zum Einkaufen hingegangen?
Das ist eine lustige Frage. Insofern, dass man sich ja das heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass es also in einer Stadt wie Münster, in der ich aufgewachsen bin, damals immerhin auch keine Kleinstadt mehr, also mit 250.000-300.000 Einwohnern, doch schon eine mittlere Stadt. Wir hatten ja erstmal gar keinen richtigen Plattenladen. Das war damals noch, kaufte man seine Platten in einem Elektrogeschäft. Und da gab es aber einen jungen Typen, der war sozusagen stadtbekannt als derjenige, der Bescheid wusste, was im Rockbereich, Rock war ja damals quasi synonym zu Popmusik, was also im Rockbereich gerade wichtig war und was man hören konnte, mit dem konnte man reden. Aber kurz danach dann, ich weiß nicht, ich glaube 72, 73, ganz wichtiger Punkt, wurde ja die Preisbindung von Schallplatten aufgehoben und plötzlich machten dann die ersten Versandketten, zum Beispiel Govi, die machten dann damals eben auch in den einzelnen Städten ihre Läden auf und da konnte man dann Langspielplatten für, weiß ich nicht, 13, 14, 15 Mark kaufen und so ging das eigentlich los.
Die hatten doch so ein abgefahrenes Monster als Maskottchen, oder? In den alten Musikexpress-Anzeigen war da immer so dieses Goofy-Monster, so ein blutrünstiger Eisbär, der dann die Tüten vorbeigebracht hat mit Led Zeppelin-Platten. Das ist meine einzige Assoziation mit dem Goofy-Handel.
Was übrigens Goofy angeht, Goofy war tatsächlich auch eine Informationsquelle insofern, als dass die Anzeigen, die die geschaltet haben für ihren Versand in den kleinen, damals noch kleinen Musikmagazinen Sounds und Musikexpress, dass diese Anzeigen natürlich auch eine relativ vollständige Liste pro Monat der Neuerscheinungen beziehungsweise der Sachen, die plötzlich über Import zu haben waren und so weiter, dann abgedruckt hatte. Und das konnten natürlich die Musikmagazine gar nicht alles berücksichtigen mit Besprechungen und so weiter.
Waren denn damals, man kann das ja schlecht so pauschal sagen, also Plattenhändler haben ja genauso wie Instrumentehändler nicht den besten Ruf. Die stehen ja meistens im Verruf, eher arrogant zu sein und dich mit der Mistgabel aus dem Laden zu jagen, wenn du nach der neuen Bon Jovi verlangst oder so. Hatten die damals noch einen anderen Ruf oder war da auch schon immer so eine Überwindung dabei, jemanden da nach einem Tipp zu fragen?
Ich habe ja eben schon gesagt, also schüchtern durfte man nicht sein und man musste auch damit rechnen, dass man schon mal schief angeguckt wurde, wenn man nach der falschen Band fragte. Ja?
Was war denn damals falsch? Was war denn falsch?
Oh, also schau mal, der Punkt ist ja, ich war Gymnasiast. Ne, hielt mich natürlich für was Besseres. Und wer überhaupt meinte, irgendwie cool zu sein, der hörte natürlich anspruchsvolle Musik. Und eins der Schlagworte damals war natürlich progressive. Will sagen, fortschrittliche Rockmusik, das heißt anspruchsvollere. Das Album war jetzt plötzlich das Medium, das zählte, nicht mehr die Single. Und so auf dem Hintergrund ist natürlich klar, Gymnasiasten mit 16 oder was hörten Anfang der 70er Jahre dann solche Bands wie Genesis, wie Yes, wie, weiß ich nicht, Gentle Giant, King Crimson und so weiter, diese ganze Prog-Rock-Geschichte oder auch beispielsweise Black Sabbath oder Led Zeppelin einerseits. Andererseits, wenn du dann aber mit T-Rex ankamst, ne, dann warst du ganz schnell unten durch, weil T-Rex
war eine
verdammte Teenie-Band, die Singles machten. Ne? Ja. Noch dazu, wie ja auch in dem Musikexpress-Plattenkritiken-Buch zu lesen ist, ich glaube, Slider ist da ziemlich, also das Album Slider von T-Rex ist da ziemlich verrissen worden.
Ja, ja, das wird richtig abgewatscht.
Eine dumpfbackige, fantasielose Rhythmusgruppe und so weiter und so fort. Ne? Ja. Deshalb, also da gab es durchaus falsche Bands.
Jetzt hast du schon erwähnt, dieses Buch, in dem das ja Jochen für uns zusammengestellt hat. Jochen, was sind denn da, welche Skurrilitäten sind dir denn da zwischen die Finger gekommen?
Also die Hauptskurrilität ist eigentlich keine Skurrilität, sondern eher ein Kulturphänomen wahrscheinlich, nämlich dass in den 70er Jahren anfangs das Format der Plattenkritik noch nicht besonders bekannt war und man merkt, dass die Autoren auch noch gar nicht so genau wussten, was sie da jetzt wie aufschreiben sollen. Oft wird dann einfach gesagt, das gefällt mir nicht so gut.
Oft ist immer in der ersten Person, oder?
Es ist nicht also immer in der ersten Person, aber es kommt vor.
Ja.
Oft wird auch einfach beschrieben, was da gehört wird, sehr genau.
So, und dann kommt das Schlagzeug und dann setzt der Bass ein, oder wie?
Genau. Und das ändert sich eigentlich erst so Mitte der 70er Jahre, weil in der Zeit, in der dann Punk groß wird, halt auch die Autoren sich dafür interessieren und dann auch eher das Gesellschaftliche in der Musik sehen. Das sind dann auch Leute, die man heute eigentlich noch kennt, wie Ingeborg Schobert zum Beispiel, wo man die Kritiken liest und sich denkt, ja, hat total ja, a point, würde man auf Englisch sagen. Ich will jetzt nicht hat einen Punkt sagen.
Wenn ich da mal, eben einhaken darf, das ist gerade was Ingeborg in, betrifft, Ingeborg Schober, die ich ja noch kannte, ist sehr interessant, weil man kann daran sehen, du sagtest ja gerade, Mitte der 70er Jahre fing das so langsam an, ein bisschen professioneller und ein bisschen sozusagen geordneter und seriöser zu werden, was da an Plattenkritiken und an Journalismus unterwegs war. Und Ingeborg war ja jemand, die sehr enge und sehr gute Verbindungen nach England und nach London speziell natürlich und zur dortigen Szene und eben auch zu Journalisten hatte. Und ich glaube, dass das ab Mitte der 70er Jahre einfach auch eine große Rolle gespielt hat, dass man sehr genau auf die damaligen Magazine in London geschaut hat, den NME natürlich und Melody Maker, der damals auch eine sehr wichtige Rolle spielte und die ersten Leute in der Bundesrepublik dann auch diese Sachen abonniert hatten. Und das hat, glaube ich, eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Musikjournalismus in Deutschland gespielt auch.
Zu den Platten, die damals sehr schlecht weggekommen sind, obwohl sie dann zu den erfolgreichsten der Geschichte avanciert sind, sind Hotel California von den Eagles und Dark Side of the Moon. Also zwei monumentale Platten, jetzt so in der Rückschau. Wie hat man die damals wahrgenommen, Ernst?
Ich möchte ganz kurz vorher einen Satz zitieren aus der Kritik zu Dark Side of the Moon. Da schreibt der Autor, meiner Meinung nach verlöscht das heilige Feuer um Pink Floyd allmählich. Trotzdem eine dufte Platte für jeden, der das glaubt.
Ja, so war es ja dann auch. Ja. Aber um jetzt speziell auf Dark Side of the Moon zurückzukommen, das war in der Tat ja damals auch ein Quantensprung für Pink Floyd und auch für Pink Floyd-Fans. Den mitzugehen, das war nicht jedem möglich. Also Punkt war, als ich beispielsweise 15, 16 war und diese Bands, zum Beispiel eben auch Pink Floyd, für mich entdeckte, da waren Alben wichtig wie Uma Guma, Metal natürlich und Atom Heart Mother. Das waren eigentlich die Platten, die man gern gehört hat. Und die waren, wenn man die heute mal neben Dark Side of the Moon legt, natürlich noch erheblich, sagen wir mal, experimenteller, ein bisschen rauer, weniger poliert und so weiter. Und Dark Side of the Moon war dann natürlich das erste Mal, dass Pink Floyd auch quasi bewusst und massiv auf den Mainstream-Markt gezielt haben. Und das ist ihnen ja auch komplett gelungen. Und das war wiederum eine Sache, die die Untergrundpresse gar nicht gut fand, ne? Und eben auch die Leute, die sich für cool hielten. Also wenn solche Bands dann kommerziell wurden, wie man damals sagte, ne? Gar nicht gut.
Das ist aber ja ein Prinzip, das es immer noch gibt und das es wahrscheinlich immer geben wird. Distinktion dadurch, dass man halt was alle anderen geil finden oder was sehr erfolgreich ist, ja, dann deswegen schon ablehnt.
Genau. Also bis zu einem gewissen Alter ja nachvollziehbar und irgendwann wird so eine Einstellung dann auch albern, würde ich sagen.
Richtig. Natürlich wurde das auch immer mit Verrat gleichgesetzt, ne?
Genau. Wo es ja eigentlich nur um die eigene Person geht. Aber das ist halt auch noch so diese Zeit, in der du deine Person irgendwie noch ausbildest und du suchst nach Identität und dann musst du dir auf einmal sowas, was du dir ausgesucht hast, mit ganz vielen anderen teilen. Das verstehe ich schon, dass das schwierig wird, aber wenn man, keine Ahnung, mit über 20 immer noch dieser Ansicht ist, dass man die Beatles nicht mehr hören darf, weil sie zu populär sind, dann ist das natürlich auch Schwachsinn. Aber für ein paar Jahre natürlich eine nachvollziehbare Einstellung. Jochen?
Das ist auf der einen Seite, ja, du, auf der einen Seite ist es natürlich in gewisser Weise kindisch, auf der anderen Seite aber ist das, sagst es ja selbst auch, du bist auf der Suche nach Identität und das ist ein Prozess, der einfach auch stattfinden muss in gewisser Weise, weil du kannst, weißt du, die Generation, die nach dir kommt, die muss wieder was Eigenes finden und die vor dir war, die muss auch was Eigenes gehabt haben, sonst funktioniert das ganze Spiel einfach nicht. In den 70ern jedenfalls war das noch so.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass man an Punk dann tatsächlich so ab, naja, eigentlich schon ab 76 und dann natürlich ganz krass ab 1977 bemerkt, sehr viele Leute, sowohl Leser als auch Autoren, verstehen das einfach überhaupt nicht. Die stehen da wie der Ochs vorm Berg und sie schimpfen und sie beleidigen zum Teil die Bands wirklich wüst in Leserbriefen. War das damals auch tatsächlich, war das so ein Kulturkampf? Hat jemand, der zum Beispiel Genesis gehört hat, dann sich tatsächlich mit Grauen abgewendet von all diesen neuen Bands, die da kamen?
Ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Natürlich ist da was Wahres dran, als dass ein Rockpublikum, das in den frühen 70ern aufgewachsen ist, zu dem ich natürlich auch mich zähle. Ich bin also 1972, 73 in der großen Zeit von Genesis beispielsweise bis 74 bin ich 16, 17, 18 gewesen. Also solche Leute haben natürlich auch einen gewissen Anspruch an, also einen musikalischen Anspruch gehabt an das, was sie da sich anhören sollten und was die Musiker gemacht haben. Und die Punks haben das ja ganz bewusst an die Wand geworfen und gesagt, nee, wir brauchen eigentlich die alte Energie zurück und auf ein Hoch auf den Dilettantismus und das Do-it-yourself-Prinzip und so weiter und so fort. Und von daher haben natürlich auch eine Menge Leute gesagt, boah, die können ja überhaupt nicht vernünftig spielen, also das können wir gar nicht ernst nehmen halt, ne? Wobei auf der anderen Seite Kulturkampf, finde ich, ist jetzt ein bisschen ein großes Wort, zumal man einfach auch mal sich vor Augen halten muss. Das ging ja damals auch alles nicht so schnell. Du hast gerade gesagt, ab 76, 77, tatsächlich standen die ersten Punks in der Bundesrepublik in den entsprechenden Kneipen beziehungsweise Straßen. Die standen erst Ende 77, 78 so in der Kante. Ab Sommer 78 ging das so allmählich los. Und wenn ich jetzt beispielsweise an die Sex Pistols denke, die sind eigentlich bis weit, weit in das Jahr 1977 hinein einfach nur ein Gerücht gewesen. Das hatte keiner noch wirklich gehört. Das dauerte alles ziemlich lange, bis das kam. Und deshalb ist es ja auch beispielsweise in der Bundesrepublik so gewesen, dass die ersten nennenswerten Plattenveröffentlichungen in diesem Bereich, den man im weitesten Sinne unter Punk oder Prä-New Wave oder wie auch immer man das nennen will, sortieren kann, die sind ja erst 79 erschienen.
Ja, wobei es gab noch die Straßenjungs. Kennt jemand die Straßenjungs? Die sind Straßenjungs. Das war damals 1977, ich glaube sogar schon bevor die Sex Pistols kamen. Die kamen ja erst im Oktober mit dem Album. Da gab es erst 4 Singles und dann kam das Album. Hat CBS damals schon eine eigene deutsche Punkband aufgebaut, denen aber auch die Songs hingeschrieben wurden. Also die hatten dann Songs wie Jet Set Ficker oder Ich brauche meinen Suff wie der Spießer den Puff. Also das hat auch schon sehr viel von dem Fun-Punk, dieser Plage, die dann in den 80ern 90ern gewuchert hat, vorausgenommen. Das war auch so ein Bravo-Thema dann, dass man sich so eine eigene Punkband aufbaut, die natürlich vollkommen fake war im Vergleich zu dem, was, also wie man Punk wahrgenommen hat. Also die Industrie ist da sehr schnell drauf angesprungen. Aber offenbar hat es noch seine noch weite Kreise ziehen müssen, bis es dann auch wirklich in der Gesellschaft angekommen war. Die Straßenjungs waren natürlich keine große Band oder so.
Nee, die konnte ja kein Mensch. Der Punkt ist nur ganz interessant eigentlich, wenn man mal so ein Mainstream-Medium nimmt, was damals natürlich für Kids eine unheimlich große Rolle gespielt hat, wie Bravo. Bravo hat zunächst mal Punk ja nicht unbedingt als musikalisches Phänomen wahrgenommen, sondern als modisches. Also die ersten Artikel zum Thema Punk, die bei Bravo erschienen sind, ich glaube 77 schon, die haben sich tatsächlich erstmal mit dieser schrillen Mode beschäftigt. Das war das, was sie interessant fanden. Ne?
Ja, es hat ja sehr viel auch immer mit Reaktionen zu tun. Also so wie, ich muss das mal kurz zitieren, weil das einfach so ein herrlicher Text ist, der auch so eine Wasserscheide ist im Musikexpress aus der Besprechung von Nevermind the Bollocks, dem Sex Pistols Debüt. Da schreibt nämlich ein Leser und der Rezensent spricht den Leser direkt an. Dieser Leser, der beschwert sich da, konkret über den Autor und sagt, dieser großkotzige Scheißer zeigt ja überhaupt keine Objektivität. So großarschige Silbenkotzer wie die Sex Pistols sollen die Erneuerer des Rock sein. So geht's los und das zitiert der Autor und erklärt ihm dann sehr gut, das kann ich in seiner ganzen Länge nicht vorlesen, aber so der Tenor ist, dass er schreibt, Rockmusik ist eine Form von Kommunikation auf emotionaler Ebene. Und wenn ich Johnny Rottens einzigartige, überschnappende, heiße, hässliche Stimme höre, dann erfahre ich etwas über die Welt um mich herum, ohne überhaupt zu verstehen, was genau er das singt. Und dann führt er das noch weiter aus, wie es den Leuten in seinem Umfeld geht und wie die Sex Pistols da was erreichen, was 15 Jahre zuvor den Rolling Stones gelungen ist. Also einfach eine Generation anzusprechen. Sehr diffus, aber eben auf emotionaler Ebene. Und so funktioniert ja Musik. Also auch der Vorwurf dieses Lesers, dass man da keine Objektivität walten lassen kann, um auch das einfach mal zu entkräften. Also dieser große Moment, in dem man einfach klarstellt, ein Song ist nicht unbedingt besser, weil jetzt hier ein A-Moll-Akkord kommt oder hier der Rhythmuswechsel ist, sondern was bewirkt der in mir, was macht der aus mir? Und dann kann der primitivste Song der beste Song der Welt sein. Also das ist auch so eine ganz neue Auseinandersetzung, die da stattgefunden hat.
Richtig, und diese Auseinandersetzung musste natürlich das Publikum auch erstmal lernen, ne?
Genau. Die dachten halt so, wenn jemand sein Instrument gut beherrschen kann, das ist ja schön und gut, aber dass das halt der Maßstab ist. Und das ist, glaube ich, der große Verdienst von Punk, was man auch einfach mal sagen muss, also ich trage zum Beispiel gerade ein Sex Pistols T-Shirt, das ist eine Band, die ich nicht live miterlebt habe, aber die mich maßgeblich geprägt hat, so, aber das ist was da erstmal losgegangen ist, trotzdem aber eine Band, die eigentlich auch nur Chuck Berrys Songs schneller gespielt hat und etwas übersteuerter. Die haben das Radio auch nicht neu erfunden. Also das war ja einfach wieder eine Rückbesinnung auf das, was Rockmusik eigentlich mal war. Also man hat mehr oder weniger versucht, die Feinde mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Es war ja keine neue Musik in dem Sinn. Also es gibt keine große, die haben ja auch, deswegen haben die Sex Pistols ja auch The Who gecovert und alles so und so alte Rockstandards, weil das halt auch einfach leicht zu machen war.
Ja, und Leute wie Blondie beispielsweise oder Patti Smith und so weiter haben sich ja auch ganz, ganz explizit auf ihre Wurzeln in den 60ern berufen und auf die Bands aus der Zeit, nicht?
Das also man sieht, es reagiert immer alles aufeinander. Da wollte ich dich fragen, wie schätzt du das ein? Oder vielleicht Jochen, vielleicht hast du das auch in der Literatur der alten Musikexpress-Ausgaben wahrgenommen. Dieses große, große Thema Soft Rock damals in den 70ern. Die ganzen Singer-Songwriter, Elton John, der größte Popstar der Dekade, die Carpenters, Cat Stevens, Billy Joel und alles. Ist vielleicht schwierig zu sagen in der Rückschau, aber ich habe das so wahrgenommen als Antwort auf diese ganzen Umbrüche in den 60ern. Also, dass es dann auch irgendwo mal gut war und dass da zu viel Revolution auf zu engem Raum passiert ist und die Leute sich auch einfach mal wieder zurücklehnen und entspannen wollten.
Das ist... Ja, Entspannung vielleicht weniger. Ich glaube eher, dass das was, sorry, ich glaube eher hatte das was zu tun mit Wunden lecken, ne? Denn diese ganze Hippie-Geschichte der 70er Jahre mit ihren vielleicht ja im Nachhinein betrachtet naiven Ideologien und Idealen, ist ja im Prinzip vor die Wand gefahren, beziehungsweise hat ordentlich eins auf die Mütze bekommen Ende der 60er Jahre. Stichwort Charles Manson, Stichwort Altamont, Bobby Kennedy, Martin Luther King und so weiter und so fort. Da war eine große Ernüchterung und Desillusionierung einfach auch im Gange. Und wenn man beispielsweise, ich habe das in meinem Buch quasi als Einstieg auch genommen, einen Song nimmt wie Bridge Over Troubled Water, der 1970 zu Beginn des Jahres Nummer 1 in USA war und tatsächlich ein Welthit geworden ist und überall zu hören war zu der Zeit, der hat natürlich auch was sehr Tröstendes, was wo man so ein bisschen das Gefühl haben kann, ja, der Song nimmt dich in den Arm, damit du deine Tränen über all diese Verluste und all diese Niederlagen der Bewegung in den späten 60er Jahren so ein bisschen trocknen kannst, einerseits. Andererseits hat Musik natürlich dann auch den Fokus so ein bisschen, wie soll ich sagen, aufs Private gerichtet, gleichzeitig aber auch nicht vergessen, dass diese neue Popmusik, dass die eben auch in gewisser Weise eine Reporterfunktion hatte. Und da kamen dann Leute ins Spiel, wie beispielsweise Crosby, Stills, Nash & Young, Ohio, mit diesem Song und so weiter und so fort. Ne? Andererseits sind Leute wie Carole King beispielsweise und James Taylor, der damals ganz groß war, das waren natürlich so ganz introspektive Sachen, die gemacht haben. Und jemand wie die Carpenters beispielsweise, das muss ich auch ganz klar sagen, die waren in den 70ern für jeden aufrechten Rockfan ein rotes Tuch, nichts anderes. Das, gingen überhaupt gar nicht, genauso wenig wie ABBA.
Ja, das denke ich mir.
Das ist übrigens interessant, ABBA kommt im Musikexpress der 70er Jahre sehr wenig vor.
Ja.
Das ist eine Band, die offenbar wirklich komplett abgelehnt wurde. Die taucht, wenn dann, eher als Negativbeispiel sogar auf.
War halt auch keine Albumband, oder? Also da wurden ja Alben besprochen, so wie ich sehe. Und es gibt ja kaum eine bessere Zusammenstellung von Musik als ABBA Gold zum Beispiel. Aber von denen gibt es ja kein gutes Album. Also es gibt ja auch richtig ganz schwache Albumtracks von ABBA. Die B-Seiten waren auch meistens mies. Also vielleicht hat man die deswegen einfach nicht so wahrgenommen, weil die keine vorzeigbaren Alben hatten, sondern hat einfach eine Singles-Band war, so wie, keine Ahnung, The Sweet oder so.
Das könnte eine Erklärung sein, das ist gar nicht mal so falsch, denke ich mir.
Also, und da allerdings, auch hier,
Entschuldigung, also, ja. Allerdings darf man aber auch nicht vergessen, ich meine, jeder Künstler, der auf die Bühne klettert oder überhaupt was veröffentlicht, der bringt natürlich auch ein gewisses, um das mal neudeutsch zu sagen, Narrativ mit sich. Und das von ABBA war nun mal ein zutiefst spießiges Narrativ, nicht?
Genau, die zwei Pärchen.
Zwei Pärchen, normal angezogen, beziehungsweise modisch angezogen, aber im Prinzip sehr bieder. Und die singen schöne Lieder, die Jungs machen die Musik, die Mädels singen und so in der Art. Genau wie die Carpenters zum Beispiel. Ne? Die hatten auch so ein sehr biederes Image halt. Und das hat natürlich in der coolen Rockpresse nichts verloren, so ein Thema,
ist ja klar. Und dann sind die noch beim nicht Eurovision Song Contest, wie hieß er damals, beim Grand Prix de la Chanson, bla bla bla. So, das war wahrscheinlich auch schon ein Ausschlusskriterium. Aber
ich kann mich erinnern, übrigens, ich habe das gesehen, ne, mit Waterloo. Und ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ich dachte, was ist denn das für ein Scheiß?
Und dann wird es die größte Band seit den Beatles, glaube ich. Also es gab auf der einen Seite diese, wie du sagst, dieses Wundenlecken. Auf der anderen Seite gab es natürlich vor allem in England dann auch diesen Eskapismus, dieses Verrücktwerden im Glamrock. Also was überhaupt keine, also nur noch so indirekt eine berichterstattende Funktion hat, diese ganzen Fantasiewesen, diese aufgedonnerten Geschlechtergrenzen verschwimmen lassenden Figuren, die einfach aus diesem Wahnsinn und dieser Depression Ende der 70er aufbrechen wollten und sich so von allem Irdischen mehr oder weniger verabschieden und so Weltraumkapellen waren. Das würde ich jetzt mal so sagen, natürlich so Wegbereiter für Punkrock und alles, was danach kam, aber vielleicht auch so eine Reaktion auf diese große Ernüchterung, so jetzt werden wir halt einfach verrückt. Jetzt entziehen wir uns diesem ganzen weltlichen Ding und schminken uns und mischen Top of the Pops auf.
Ja, richtig, genau. Und natürlich war das auch irgendwie so ein, ja, wenn man so will, ein großer Karneval. Es hatte was mit Selbstermächtigung zu tun. Also wenn man mal überlegt, ja, beispielsweise, was David Bowie mit Ziggy Stardust 1972 gemacht hat, das wäre in der Form 5 Jahre vorher so nicht möglich gewesen, 1967, ja, obwohl das natürlich auch schon ein sehr verrücktes Jahr war. Aber die 60er hatten eben doch auch eine Menge Dinge aufgebrochen. Beispielsweise eben auch die Tabus, die mit den Geschlechterrollen zusammenhängen, wobei jetzt natürlich noch dazu kommt, dass gerade in England dieses Spiel mit den Geschlechterrollen natürlich auch eine große Tradition hat. Da ist das ja in einem Music Hall immer schon zu Hause gewesen.
Ne? Ja, das Jungs beispielsweise Varietéartige, diese.
Genau.
Genau.
Ne? Und das kann man ja zum Beispiel auch zurückverfolgen, natürlich auch bis in die 60er Jahre, in den Pop der 60er Jahre. Wenn ich jetzt beispielsweise an die erste Single von Pink Floyd denke, was war es jetzt gleich, Arnold Lane, der ja nachts im Garten rumläuft und in Frauenklamotten dann halt. Ne? Das waren so Sachen, das ist in England, wie gesagt, hat das eine große Tradition und die Kids der frühen 70er Jahre, die hatten keinen Bock mehr auf diese ganzen King Crimsons dieser Welt, nicht wahr?
Ja.
Da habe ich gesagt, wir wollen unseren eigenen Spaß haben und haben dann angefangen halt eben auch mal einen Schminktopf zu probieren oder Mamas Seidenbluse anzuziehen oder was. Ne? Und so haben die ihr eigene ganz eigene Teenie-Kultur entwickelt und das
die hat Children of the Seiten, Revolution.
Genau, genau. Ne, an den Seiten hat das natürlich auch Verbindungen zur Punk-Szene gehabt, zur
Aufkommenden
oder
absolut
zur Ahnenden.
Die haben ja auch vieles, also vieles, was man später dann so den Sex Pistols zugeschrieben hat, so Sid Vicious mit seinem Hakenkreuz-T-Shirt, so, das hatten auch The Sweet zum Beispiel schon. Mhm. Die sind ins deutsche Fernsehen mit Hakenkreuzen und so und wurden nicht zensiert. Es gibt sogar eine Single, ich glaube Teenage Rampage, die hat auf dem Single-Cover, das nur in Deutschland raus ist, zeigen die zweimal einen Hitlergruß und so. Für so eine Bravo-Kapelle, also für eine Band, die selbstverständlich nie selbst was geschrieben hat, außer sehr obskure B-Seiten und so, natürlich eine enorme revolutionäre Gewalt, die in so Bubblegum-Musik einfach verpackt wurde. Also nicht nur hier ist der das Feld bereiten für Punk schon vorgegeben. Die haben sich da halt einfach sehr viel genommen. Auch dieses Schminken und so, also dieses sehr uniform, also dieses sich die Haare machen und alles so, das hätte ja davor auch, also es hätte ein, es hätten die Sex Pistols ja auch nicht gemacht, wenn David Bowie vor ein paar Jahren schon mal irgendwie gezeigt hätte, obwohl es natürlich sehr männlich dann alles war, Punk, so, das darf man nicht vergessen, dass es das jetzt einfach auch wieder so ging, um so männliche Stereotype, so hart drauf sein und enorm viel saufen können und jemanden auch mal die Fresse polieren und so, aber zuvor stehst du erstmal zu Hause und blondierst dir die Haare und tust dir Hirnnagel durch, das hat ja auch sehr viel mit Outfit und aus dem Erscheinungsbild zu tun.
Wobei, was ich schön fand, war, dass es dann auch wieder Bands gibt, wie die New York Dolls oder so, die irgendwie beides bedienen.
Genau.
Wo du dir voll quasi
die
Seite aussuchen kannst, die du von ihnen nimmst.
Genau.
Was den Musikexpress damals über eher ratlos hinterlassen hat.
Die New York Dolls, ja, die waren ja auch musikalisch, also das war eine ideale Projektionsfläche, aber die hatten halt einfach leider nicht so gute Songs. Also die das ist ja wirklich sehr, sehr stumpf auch. So, also da war eigentlich sowas wie die, wenn man die so bezeichnen darf, so die britischen New York Dolls, Slade oder so, besser natürlich. So, die hatten die ganzen Mitgröl-Pub-Hymnen und so und waren trotzdem aber aufgedonnert wie sonst was. Also die haben ja auch beide Lager ganz gut bedient.
Das haben sie. Aber ich glaube, das ist auch eine Geschichte, die man nicht immer jetzt daran, oder man kann diese Acts nicht immer daran messen, ob sie gerade gute Songs hatten und entsprechend viele Rockklassiker oder was hinterlassen haben. Im Prinzip, was bei den New York Dolls natürlich unheimlich wichtig war, dass sie einfach zur rechten Zeit den richtigen Impuls gesetzt haben. Und der hat ja nun auch transatlantisch gewirkt. Sie waren für ein paar Konzerte, glaube ich, in England 1973 oder wann das gewesen ist und haben da mächtig Eindruck hinterlassen. Und natürlich dann auch in gewisser Weise die Saat gelegt für das, was dann zum 3, 4, 5 Jahre später kam. Einerseits, andererseits, die kamen ja nun auch nicht von ungefähr, die New York Dolls. Die haben sehr, sehr enge Verbindungen nach Detroit gehabt, zu Leuten wie Iggy Pop natürlich, ne? Und MC5 und so weiter. Das waren, das hing ja alles zusammen. Und insofern finde ich, muss man das immer im Zusammenhang betrachten.
Ja, ja, natürlich. Also so die Blaupause für ganz viele und die anderen haben es halt mit Songs gefüllt, an die man sich erinnert. So, aber haben sich diese Form zu eigen gemacht oder die übernommen, die jemand anders für sie schon gemacht hat.
Eben, es ist auch ein Lifestyle-Signal gewesen einfach auch.
Genau. Wie muss man denn, jetzt haben wir sehr viel über England gesprochen, USA, aber wir sind ja immer noch in Deutschland hier. In Deutschland ist ja auch enorm viel passiert. Also wie kann man das historisch einordnen, dass es auf einmal so eine ganz originäre deutsche Spielart gibt, in Form von Krautrock, Kraftwerk, aber auch so Figuren wie Udo Lindenberg, die Scorpions. Otto als riesiger Popstar, später dann die ganze Giorgio Moroder Disco, ich weiß, der ist kein Deutscher, aber in den Arabella Studios in München viel aufgenommen, wie kam es auf einmal dazu, dass deutscher Pop so eine eigene Identität auf einmal findet, weil davor war ja sehr viel einfach so Kopistentum von britischen, amerikanischen Beatkapellen, es war sehr viel dieser Wirtschaftswunder-Pop, also so Musik, die sich anfühlt wie ein Sketch von Heinz Erhardt oder so. Musste da so ein gewisser Abstand zum Krieg vielleicht auch irgendwie erreicht werden, um wieder was Eigenes zu machen?
Weiß ich nicht, würde ich so erstmal nicht unterschreiben, aber ich glaube, das hatte was damit zu tun, in erster Linie, dass ich meine, zunächst mal Rock und Pop war neu in den 60er Jahren. War eine ganz neue Musik, die aus England zunächst mal kam, also Stichwort Beatles, Stones und so weiter. Aber natürlich auch Leute wie Dylan aus den USA und so weiter haben da wichtige Impulse gesetzt. Und was haben wir in der Bundesrepublik gemacht? Wir haben versucht, das nachzuspielen. In der DDR im Übrigen dasselbe. Ne? So, ja. Einfach auch erstmal, um zu dokumentieren, wir wollen nicht mehr Bully Bulan und Rita Paul und solche Leute hören, die in den 50ern den deutschen Schlager definiert haben, sondern wir wollen, und Fred Bertelmann nicht zu vergessen, wir wollen unser eigenes Ding machen. So. Das war ja alles gut und schön, aber dann gab es Ende der 60er Jahre natürlich auch so allmählich, schlug dieses Bewusstsein um. Leute wie Edgar Fröse beispielsweise in Berlin, die Jungs, die Kraftwerk dann gegründet haben, Ken natürlich auch, haben sehr schnell nach den Essener Songtagen 1968 gemerkt und auch gesagt öffentlich, das ist ja alles gut und schön mit dem Beat und mit der englischen und amerikanischen Musik, aber wir müssen hier unsere eigene Lesart entwickeln und die ist in den Jahren nach dem Krieg eigentlich total unterentwickelt gewesen. Also ich glaube, Ralf Hütter hat mal gesagt, ich lebe nicht in Kalifornien, habe keinen Beach. Ich lebe auch nicht in London, ich lebe in Düsseldorf. Und was ich im Ruhrgebiet sehe, das sind Schornsteine und Industrie und Stahlwerke. Und so soll meine Musik auch klingen, beziehungsweise so muss meine Musik klingen, wenn sie eine authentische bundesdeutsche Popmusik sein soll. Und entsprechend haben sie dann eben angefangen, diese Dinge zu entwickeln. Ne? Der eine in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung. Und so kam das allmählich zustande. Und das war eine Musik, die tatsächlich auch im Underground zumindest auch bei Jugendlichen angekommen ist. Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir neben, weiß ich nicht, Led Zeppelin und Rolling Stones und Beatles Platten eben auch welche stehen hatten. Monster Movie beispielsweise von Can war fast in jedem, auf jeder gut sortierten Party zu hören. Monster Movie beispielsweise, You Do Right und so weiter. Und auch Tangerine Dream Platten und so. Mhm. Den größten Schlag quasi hat dann Udo Lindenberg gelandet, der dann 1972 mit Daumen im Wind zum ersten Mal tatsächlich Texte machte, die man sich dann in Deutsch auch anhören konnte. Ne? Also ihre Kinder beispielsweise vorher, das war doch noch sehr sperrig, das mochte keiner so richtig. Ne? Aber Udo, hattest du plötzlich das Gefühl, ey, da ist ja einer von uns, der redet unsere Sprache und das geht sogar im Rock'n'Roll. Ja toll, super, ne? Haben wir alle gekauft, die Platte.
Das ist ganz schön, weil die Daumen im Wind wird natürlich auch sehr euphorisch besprochen, und zwar mit den Worten, du bist mehr als nur ein trommelnder Medizinmann. Du kennst dich aus in den dunklen, tiefen Gängen zwischen den Plattenrillen. Wer deinen Daumen im Wind übersieht und deine Stimme überhört, der sollte sich begraben lassen.
Ja, also das ist doch nichts.
Riesengroße Worte. Aber der Musikexpress hat Udo Lindenberg dann wirklich, wie übrigens auch Can vor allem, sehr, sehr intensiv und auch sehr nah begleitet. Also gab es offenbar auch gute Zugänge.
Mhm. Ja, allerdings, was auch interessant ist, ne, nach 3 Jahren oder 4 Jahren, als Udo dann im Mainstream wirklich eine große Nummer war und ausverkaufte Tourneen hatte und so weiter. Da haben sie ihn allerdings dann auch nur noch mit spitzen Fingern angefasst. Ne? Da war er dann auf einmal, Kommerz-Heini und so, geht ja nicht. Ne? Das war dieser Reflex, dieser klassische.
Wie ist man denn damals als Rock-Fan oder jemand, der sich sehr stark für eben diesen besagten Progressive Rock interessiert, wie hat man damals auf Kraftwerk oder diese erste elektronische Musik reagiert? Weil später gab es ja dann diese großen Auseinandersetzungen, das Disco und so, das sei ja keine handgemachte Musik und da kommt so viel aus dem Computer und das sei alles nicht echt und so und die Plattenverbrennung in den USA und der ganze Irrsinn. Ist man da Kraftwerk anders begegnet, weil die weniger Gebrauchsmusik gemacht haben? Hatte man dann anderen Respekt oder gab es da auch Auseinandersetzungen damit, dass da jetzt kein Gitarrenvirtuose dabei ist oder so?
Nö, Auseinandersetzungen würde ich jetzt mal nicht sagen. Da hat man dann schlicht und einfach weggehört. Die fand man nicht mehr interessant. Aber der Punkt, gerade bei Kraftwerk kann man das gut sehen. Der Punkt ist ja, dass diese Bands anfangs immer noch sehr offensichtlich eine Verbindung zum Underground-Rock hatten. Ne?
Das am Anfang, sowohl, ja.
Ja, eben. Ne? Das gilt sowohl für Kraftwerk wie natürlich auch für Can, die das im Prinzip auch immer beibehalten haben, wie auch beispielsweise für Tangerine Dream. Und das war alles sozusagen eine große Familie, ne? Wo ich mich heute noch wundere, wie breit eigentlich das Spektrum gewesen ist von Dingen, die man guten Gewissens nebeneinander hören konnte. Ne? Zum einen, zum anderen, aber als Kraftwerk dann, Autobahn war natürlich so eine, sagen wir mal, Wasserscheide in dem Zusammenhang. Als Kraftwerk dann einfach anfing, die Dinge noch einfacher zu machen, noch mehr zu reduzieren, quasi mit Kinderliedmelodien zu arbeiten und so weiter. Da wurde das ein bisschen, fand man irgendwie komisch, ne, so als Rockfan. Und es gab ja von, nicht zu vergessen, von Kraftwerk gab es 1972 eine Absplitterung, das war neu. Und neu haben eigentlich, die haben eigentlich ein riesengroßes Standing gehabt zu dem Zeitpunkt. Sie haben, ich weiß nicht, glaube ich, 3 Alben gemacht und haben relativ kurz nur existiert. Aber die haben eigentlich das, sagen wir mal, Kraftwerk dahin geführt, wo man sich das als Rockfan auch vorstellen konnte. Ne? Also ich habe damals neu mal live gesehen auf ihrer einzigen Tour und das war ein super tolles Rockkonzert, ganz einfach. Ne? Also Klaus Dinger war ja ohnehin ein wahnsinniger Trommler. Also das funktionierte sehr wohl eben auch im Rockbereich, aber spätestens ab Autobahn eben nicht mehr. Und dann kam noch dazu, was ich eben auch im Zusammenhang mit ABBA schon mal gesagt habe, so eine Band hat ja dann auch ein Narrativ, will sagen, die Kraftwerk-Jungs, die haben ja immer mehr quasi den Human Factor aus ihrer ganzen Präsentation auch verbannt und sich da rausgezogen und so ein Roboter-Ding gemacht und das war natürlich ein sehr, 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 sehr kühles, um nicht zu sagen eisig kaltes Image und das widerspricht komplett eigentlich der emotionalen Grundlage, die Rockmusik hat und deshalb ist das einfach eine Geschichte gewesen, wo ihnen nicht so viele erstmal gefolgt sind. Das ist dann einfach eher eine Popsache geworden.
Ja.
Allerdings gibt es eben diese direkte Verbindung auch jetzt nach München zu Leuten wie Moroder und so weiter, die in diesem Bereich dann auch gearbeitet haben und eben auch zu Disco. Also Kraftwerk hat für die junge Disco-Bewegung eine extrem große Bedeutung gehabt, was mir erstmal auch gar nicht so klar gewesen ist, muss ich sagen.
Allein schon als Sampling-Grundlage und so. Ein Fass ohne Boden. Waren denn diese Bands, also sowas wie Neu, was ja sehr abenteuerliche Musik ist, die so in der Rückschau gelten, so Bands wie Neu, die ja wirklich abenteuerliche Musik gemacht haben, die jetzt nicht unbedingt im Radio läuft oder so, oder die in einem Film gespielt werden kann, die werden ja in der Rückschau auch als diese Giganten aus Deutschland dargestellt und so. Ich hatte immer so den Eindruck, dass das erst kam, als Grönemeyer die wiederentdeckt hat und auf seinem Label nochmal neu vorgestellt hat. Aber waren die damals auch schon eine Nummer? Also kannte man die oder musste man da schon tief in der Materie sein, so wie du?
Also erstens mal, so tief war ich da ja gar nicht drin. Und zweitens, man kannte Neu so, wie man Kraftwerk kannte. Also die ersten drei Alben von Kraftwerk. Und genauso, was weiß ich, also das stand alles nebeneinander. Ne? Kraftwerk, Neu, beispielsweise Can, aber auch Bands wie Eloy, Jane, was es da noch so alles gab in dem Krautbereich. Ja. Also was bei Brain veröffentlicht wurde damals. Birth Control natürlich. Das stand alles nebeneinander. Und die einen haben dies gemacht, die anderen haben jenes gemacht. Und wenn man ein aufrechter Gymnasiast war, der Zeit genug hatte, sich auch mal zu informieren, so ein bisschen zumindest, oder Sounds las, was damals sehr viele taten, auch ich, dann ist man früher oder später natürlich auf diese Bands getroffen und dann war damals natürlich auch noch ganz wichtig, diese Austauschkultur untereinander. Ne? Man hat sich gegenseitig Platten geliehen und so nach dem Motto, wenn du nachmittags irgendeinen Kumpel besucht hast, was hast du denn da, zeig mal, leg doch mal auf, was ist denn das? Oh ja, gib mir mal mit, das nehme ich auf. Ne? So lief das und so bin ich natürlich auch an unheimlich viele Sachen gekommen, wo ich alleine gar nicht drauf gekommen wäre halt. Ne? Und von daher, es ist nicht so, dass Neu oder Kraftwerk, dass man denen zu dem Zeitpunkt schon irgendeine großartige Bedeutung beigemessen hätte, um Gottes Willen, das ganz sicherlich nicht. Aber sie waren eben da. Und wenn man Glück hatte, kriegte man sowas zu hören. Hallo Gallo war ein Fetenhit, wie man damals sagte. Das
konnte tatsächlich bei jeder Party, das wurde aufgelegt. Ne? Erstaunlich.
10 Minuten Headbanging, erst zu Paranoid von Black Sabbath, dann Child in Time, dann Hallo Gallo und am Ende noch In a Gutter da wieder. Alles auf einer Party, alles innerhalb von einer Stunde.
Jawohl. Hat man damals auch schon gemerkt, dass das, also wenn du da die Auslandspresse, falls du die Auslandspresse da so verfolgt hast, hat man da auch schon gemerkt, dass das einen Aufschlag vor allem in England macht, dass diese Krautrock-Bands auch da ankommen?
Ja, wenn man das wollte, hat man das schon ein bisschen gemerkt, insofern, als das dann in Sounds zum Beispiel eine Notiz stand, dass Amon Dyl eine England-Tour machen, dann hat man sich ein bisschen verwundert die Augen gerieben und gesagt, hä, das ist ja interessant, dass die Engländer diese komische Musik hören wollen. Fand man ja selber auch komisch. So ein Album wie Fallus D ist nicht so ganz leicht zu genießen. Ne? Ja, das hat man schon wahrgenommen, aber Gott, deshalb ist noch keiner auf die Idee gekommen zu sagen, da entsteht jetzt Weltbewegendes oder was. Es ist eher eine englische Skurrilität oder was gewesen.
Was waren denn aber so die, bei euch auf dem Schulhof oder so, was waren denn trotzdem so die definierenden Pop-Themen? Also es dürften ja trotzdem die wenigsten mit einem Neu-T-Shirt rumgerannt sein oder so. Was waren denn die Bands, die eigentlich stattgefunden haben, so im Mainstream, in eurem Mainstream?
Ja, also erstens mal, Neu-T-Shirts gab es ja nicht.
Da gab es dann noch kein Merchandise, klar.
Aber
oder so selbstgemachte, wo I Hate Pink Floyd draufsteht oder so.
Aber so, wenn es welche gegeben hätte, dann hätte da drauf gestanden Deep Purple oder Led Zeppelin, also zumindest bei uns in NRW. Von mir aus auch natürlich Rolling Stones. Ich meine, was man auch nicht vergessen darf, also zumindest gilt das für die erste Hälfte der 70er Jahre, die 60er, es ist ja nicht so, dass jemand da am 1. Januar 1970 das Licht ausgemacht hätte und gesagt hätte, so, die 60er sind vorbei, jetzt sind die 70er und es ist anders. Also die 60er waren noch wahnsinnig präsent. Die Musik dieser Zeit war noch wahnsinnig präsent. Es war noch eine vollkommene Selbstverständlichkeit, dass man auf jeder Party auch, was weiß ich, Songs vom weißen Album von den Beatles gespielt hat oder von diesem Greatest Hits Album der Stones, die ja bis in die, weiß ich nicht, bis 63 zurückreichten, die Songs, oder bis 64. Das war alles noch total präsent und das vermischte sich mit diesen neueren Sachen. Ne? Und da kannst du das tatsächlich, obwohl man das natürlich nicht immer kann, aber da kannst du es tatsächlich auch ein bisschen an den Charts ablesen dieser Zeit. Also ich finde es heute fast unvorstellbar, aber es ist tatsächlich Faktum, dass 1970 die Single Whole Lotta Love von Led Zeppelin in Deutschland Nummer 1 Hit gewesen
ist. Ja. Das ist unglaublich eigentlich.
Das ist wirklich, das ist unglaublich. Und von daher, diese Dinge waren schon sehr weit vorne. Allerdings auf der anderen Seite ist es natürlich so, wer hat denn die Platten gekauft? Ne? Die Platten sind ja nicht von einem erwachsenen Publikum gekauft worden, sondern die Singles sind zu einem sehr großen Teil eben auch von Kids gekauft worden, weil Pop zu dem Zeitpunkt eben auch ein wirklich exklusives, eine exklusive Jugendveranstaltung gewesen ist.
Ja. Die Erwachsenen haben dann, also sehr viele Erwachsene haben zum Beispiel James Last Platten gekauft. Da gab es ein Jahr, zwei aufeinanderfolgende Jahre, da hattet ihr 8 Nummer 1 Alben in Deutschland. Also solche Figuren gab es ja auch, so Roger Whittaker und so.
Richtig, aber der hat eben keine Singles gemacht, ne? Also
James Last. Genau. Das war ja alles Non-Stop-Dancing. Der konnte man ja gar keine Single auskoppeln. Das war ja durchgehende. Minuten.
Bis genau. Das Drama vorbei war, genau, ja.
Was ich ganz interessant fand, war gerade beim Durchlesen oder beim Konzipieren und Zusammenstellen der Plattenkritiken, dass selbst Leute, die heute sogar noch als Nische gelten, wie zum Beispiel Jonathan Richman, vom Musikexpress sehr eng begleitet wurden. War sowas tatsächlich damals auch ein Name oder hatte da einfach nur ein Redakteur dann ein Herz für so weirde Vögel?
Das ist eine gute Frage, weil tatsächlich waren diese Namen auch zumindest in informierten Kreisen durchaus geläufig und auch Kult. Aber das hing eben auch damit zusammen, dass die Musikpresse damals eben auch quasi das Leitmedium gewesen ist und eine sehr, sehr wichtige Filterfunktion auch innehatte. Ne? Also solche Leute wie Jonathan Richman zum Beispiel oder aber nimm mal jetzt die Affenliebe, die Sounds und auch der Musikexpress zu einer Band wie Rockpile gepflegt haben, ne, die ja tatsächlich mal ein einziges Album rausgebracht haben. Also diese ganze Blase rund um Dave Edmunds und Nick Lowe in den späten 70er Jahren. Das hat sich dann auch tatsächlich eins zu eins in die Hörerschaft weiter verbreitet dann. Ne? Und insofern, wie gesagt, hat die Musikpresse eine unheimlich wichtige Rolle gespielt, um auch Sachen da ans Gehör zu bringen von Leuten, die tatsächlich nie große Stars gewesen sind und auch nie große Hitparadenerfolge hatten. Mhm. Also der Kultstar ist immer schon gepflegt worden in der Musikpresse.
Kannst du dich noch an dein erstes Festival erinnern? Das ist ja auch so eine Kultur, die in Deutschland erst mit den 70ern irgendwie aufkam. Jetzt selbstverständliches Lifestyle ist, also wo es auch schon in meiner Jugend in den 90ern oft überhaupt nicht mehr darum ging, wer spielt denn da eigentlich, sondern einfach die Stimmung auf dem Campingplatz ist halt so toll und irgendjemand wird man schon die Nacht verbringen und so. Mittlerweile ja fast entkoppelt in vielerlei Hinsicht von der Musik, einfach jetzt, was man so hingeht. Wie ging es damals los? Wie hast du das aus erster Hand erlebt?
Also zunächst mal war ich ja Anfang der 70er Jahre noch ziemlich jung und nicht so flüge, dass ich jetzt einfach ohne Probleme hätte ein Wochenende auf irgendein Festival fahren können. Aber so viele gab es ja auch noch nicht. Aber ich kann mich erinnern, beispielsweise in Flotow in Niedersachsen, das hieß glaube ich Umsonst und Draußen, das ist schon relativ früh in den 70ern, haben die mit diesem Festival angefangen. Da bin ich mal gewesen und ich muss ehrlich sagen, ich fand das ein bisschen langweilig, weil irgendwie passierte nichts und dann dauerte das ewig, bis umgebaut wurde, bis die nächste Band kam und die hat dann stundenlang fürchterlich zwischen den Songs.
Weil es nur eine Bühne gab, oder?
Stimmt, so. Ne?
Es gab heutzutage nichts. Hast du ja 8 verschiedene Bühnen, wo immer was passiert. Damals gab es wahrscheinlich eben, immer nur die eine Bühne und dann...
Ja. Genau, das war relativ wenig organisiert. Es war oft ein mieser Sound. Es gab, man musste gucken, wie man seine menschlichen Bedürfnisse befriedigen konnte. In jeglicher Hinsicht schwierig. Naja, und das war die eine Sache. Dann gab es aber auch so ab Mitte der 70er Jahre die ersten, Hallenfestivals. Ich kann mich erinnern, 1976 war in Dortmund in der Westfalenhalle das Rock Dreams Festival. Und da sind wir natürlich deshalb hin, weil da war eine ganze Menge Bands angekündigt, die man sonst nie zu sehen bekommen würde. Zum Beispiel, ich bin damals hingefahren wegen Quicksilver Messenger Service, eine legendäre Frisco-Band aus den späten 60ern. Die wollte ich unbedingt sehen. Natürlich sind sie nicht gekommen. Mit sowas musste man damals rechnen. Ne? Also, dass die Hälfte der angekündigten Bands sowieso nicht erschien. Aber dann war das beispielsweise auch so, da war eine Bühne aufgebaut in der Westfalenhalle, auf der dann sämtliche Bands auftraten, mit entsprechend langer Umbaupause und so weiter und so fort. Aber es gab eben auch noch eine zweite Bühne, die gegenüber der ersten war, oder nee, gar nicht war, daneben stand direkt, was natürlich auch entsprechend viel Platz im Innenraum wegnahm. Und die war exklusiv für Rainbow reserviert. Das war die Rainbow-Bühne und Rainbow waren damals auf ihrer ersten Tour, das war die Band von Ritchie Blackmore, nachdem er bei Deep Purple ausgestiegen war. Und da hat sich, da hat sich das ganze Festivalpublikum fürchterlich drüber aufgeregt, dass dieser blöde, hat er was gesagt, dass dieser blöde Kerl da jetzt hier die halbe Halle voll macht, um da mit seinem blöden Regenbogen über der Bühne da seine Show abzuziehen. Ne? So hat man das damals gesehen. Und ansonsten ist man da wegen der Musik hingegangen und hat spätestens nach der dritten Band waren die meisten sowieso stoned und hatten keine Kohle mehr, um noch ein Bier zu kaufen oder was. So war das halt. Mei. Sehr wenig Organisation.
Ja. Ja, da würde man jetzt eigentlich immer noch dazu sagen, aber wahrscheinlich ganz charmant, aber es klingt eigentlich alles andere als charmant. Es klingt eigentlich tatsächlich sehr träge und nervenzehrend.
Ja, wobei, was auch interessant ist, finde ich, da hat beispielsweise bei uns in Nordrhein-Westfalen, und das ist ja immerhin das bevölkerungsreichste Land in der Bundesrepublik gewesen, da hat beispielsweise auch der Rockpalast eine unheimlich wichtige Rolle gespielt, als der, als die dort anfingen, als erste im öffentlich-rechtlichen Bereich überhaupt echte Rockkonzerte aufzuzeichnen, 1975, 76, also mit Leuten wie Rory Gallagher und Tom Petty und so weiter. Ja. Da machten die diese Konzerte natürlich nicht nur in Köln im Studio, sondern die machten die auch in der Westfalenhalle, in der Grugerhalle und so weiter im Ruhrgebiet. Und ich kann mich erinnern, dass ich auf diese Weise beispielsweise The Jam gesehen habe, Stiff Little Fingers, aber auch Leute wie Albert Collins und so weiter. Da konntest du dann tatsächlich wirklich mal Musiker sehen, die also zu der Zeit noch gar nicht auf Tour gekommen waren, ne? Und das war unheimlich wichtig, um da einfach auch den Informationsstand des gewöhnlichen Rockfans mal so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Also das war schon klasse. Das ist wirklich verdienstvoll, was die damals gemacht haben.
Gibt's hier immer noch einen Rockpalast?
Ja, klar.
Erstaunlicherweise. Die Jahrzehnte überlebt. Schlagen wir doch mal die Brücke ins Hier und Jetzt. Was ist denn in den 70ern, welche Saat wurde in den 70ern gelegt, die später aufgegangen ist? Wie beeinflussen uns die 70er immer noch? Wie haben die 70er den Lauf der Popkultur grundlegend verändert?
Buh, verändert ist immer so ein Wort. Also wenn du von einer Saat sprichst, die erst später richtig aufgegangen ist, ist natürlich das Erste, was mir einfällt, ist der Hip-Hop.
Ne, im Reggae, oder?
Ja, gar nicht mal so sehr, sondern der ist ja nun zunächst mal in New York, in der Bronx und so weiter entwickelt worden, beziehungsweise der Rap als Stil. Natürlich hat der seine Wurzeln auch in Jamaika. Aber das ist ja nun eine Geschichte, die tatsächlich erst so 10 Jahre später so richtig in der Breite aufgegangen ist. Aber wenn du grundsätzlich nach den 70ern fragst und dem, was da geblieben ist, wenn man so will, haben die 60er musikalisch eine ganze Menge, sagen wir mal, an Mauern eingerissen und sozusagen das kleine Einmaleins der Popmusik geschrieben, so wie wir sie heute kennen, der modernen Popmusik. Und das große Einmaleins ist in den 70er Jahren geschrieben worden, will sagen, da ist das, was in den 60ern passiert ist, mal so richtig durchdekliniert worden. Was geht in Sachen Verbindungen mit anderen Musikstilen, zum Beispiel Classic Rock, zum Beispiel Prog überhaupt, zum Beispiel Fusion, was ja auch eine unheimlich wichtige Rolle in den 70ern gespielt hat, ne? Nimm mal die ganze Singer-Songwriter-Bewegung, die ihre größte Popularität in der ersten Hälfte der 70er Jahre hatte. Das ist ja im Prinzip ein Genre, das bis heute stabil und lebendig geblieben ist. Der Reggae, haben wir schon drüber gesprochen, Punk natürlich, wobei Punk gar nicht mal unbedingt als Musik so eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt hat, sondern in erster Linie natürlich als Lifestyle und als Haltung.
Als Haltung, als Spirit, oder?
Im Pop eine unverzichtbare Sache geworden ist.
Genau.
Und so kann man und jetzt natürlich der andere große Bereich ist Elektro und Disco und so weiter. Ne? Also da hängt ja unheimlich vieles zusammen mit natürlich mit der schwarzen Musik überhaupt, Stichwort Motown und Stax und so weiter, 60er Jahre, was sich daraus entwickelt hat, Philly Soul und so weiter und so fort. Darauf hat Disco aufgebaut und das sind alles Dinge, die in den 70er Jahren passiert sind und die im Prinzip bis in die Clubmusik hinein heute unsere populäre Musik bestimmen, immer noch, muss man so sagen.
Ja.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass in den 70er Jahren auch erstmals richtig viel Geld in Produktionen gepumpt wurde, weil man ja plötzlich auch mit Investorengeldern arbeiten hat können. Also diese Trennung quasi zwischen Major-Labels und Indie-Labels, das ist irgendwie auch eine Geschichte der 70er Jahre, ne?
Ja, das würde ich sagen, klar, natürlich typisch Amerika, ne? Also wenn man den erstmal entdeckt, dass man einige Dollars machen kann, dann macht man das auch mal mit System. Das fing ja schon in den späten 60ern an, ist in den 70ern mit einigen Bands, die das auch wirklich konsequent betrieben haben, richtig auf die Spitze gebracht worden. Denk mal an Fleetwood Mac beispielsweise, die Eagles natürlich und so weiter. Mhm. Und auch Bands wie, habe ich in meinem Buch besonderes Augenmerk draufgelegt, Foreigner, die für mich ein Musterbeispiel dafür sind, dass Rock da seine rebellische Attitüde in den Mitte der 70er Jahre dann einfach auch so nach und nach verlor, beziehungsweise in den Punk verlagert hat und die alten Musiker, die da schon ein bisschen länger dabei waren, dann wirklich auch nur noch aus Entertainment-Gründen dabei waren, um Kohle zu machen, wenn du so willst. Das ist eine Kultur, die in den 80ern dann so richtig zur Blüte gekommen ist, Stichwort Phil Collins und so weiter. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das hat natürlich dann parallel auch mit sich gebracht, dass, wenn man so will, ein Bodensatz von dem übrig blieb, was kleiner war, was nicht so eine Marktmacht hatte, was dann auch immer mehr eine Zulieferfunktion für den Mainstream übernommen hat, ist das, was man heute Indie nennt. Ne? Das fing zu der Zeit an, richtig.
Wie schätzt du das ein? Hat sich Rock'n'Roll tatsächlich erledigt? Nach all dieser Zeit. Er hat sich ja immer wieder neu erfunden. Wir hatten es ja vorher schon, Punk nochmal die Rückbesinnung, Britpop in 60er, Revival in den 90ern, in den Nullern gab es nochmal ein großes Aufbegehren. Diverse andere Spielarten, aber die 10er Jahre, so wie wir sie jetzt erlebt haben, kamen ja annähernd ohne neue Impulse aus dem Rock'n'Roll aus. Kommt das nochmal irgendwann zurück oder ist es jetzt wirklich einfach mal durcherzählt?
Das ist jetzt eine Frage. Junge, 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 da machst du echt fast auf. Also da müssen wir eigentlich noch eine weitere Stunde für investieren. Aber ich sag's mal ganz platt, also für mich ist das, was Rock'n'Roll angefangen bei diesem Grundimpuls, den Elvis in den 50ern repräsentiert hat, über die 60er und 70er Jahre bis in die 80er rein. Meinetwegen, wenn du dann noch Ausläufer nehmen willst, wie Grunge mit Nirvana und Pearl Jam, wie sie alle heißen, das ist tot. Das ist vorbei, das ist auserzählt und das findet heute in anderen Bereichen statt. Und die Gründe dafür, die sind unglaublich vielfältig. Ich sage jetzt mal einfach nur so aus dem Stand zwei Dinge, die mir auf Anhieb dazu einfallen. Das eine ist, ich glaube, dass die Musik, abgesehen davon, dass sie kein exklusives Eigentum von Jugendkultur mehr ist, also keine exklusive Jugendkultur mehr ist, die Popmusik. Ich glaube, dass die einfach auch bis zum gewissen Grade durchdekliniert ist. Da ist nicht mehr viel Neues zu machen. Da kann man unsere Revival-Kultur heute, unsere Retro-Kultur beweist das ja jeden Tag quasi. Man kann da alle möglichen Dinge zitieren und neu zusammensetzen, aber tatsächlich Neues ist ja kaum mehr passiert in den letzten Jahren. Das ist die eine Sache. Naja, und die andere Sache ist, es ist ja nicht so, dass kein Rock'n'Roll mehr stattfindet in der Kultur, aber ich glaube, das passiert auf anderen Feldern. Und da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden.
So viel Zeit haben wir nicht mehr, aber wir haben vielleicht noch Zeit. Jeder von uns mal, was ist euer persönlicher Lieblingssong aus den 70ern? Jochen, du mal.
Was ist mein persönlicher Lieblingssong aus den 70ern? Ich würde jetzt natürlich sagen, Glass of Champagne von Sailor, aber das stimmt gar nicht. Ich glaube, mein persönlicher Lieblingssong aus den 70ern ist, der ist nicht so super bekannt, aber das ist Jesus Christ von Big Star.
Mhm. Warum?
Schöne Melodie, Alex Chilton, Megatyp, Chris Bell, Megatyp, traurige Geschichte hinter der Band, nie die Stars geworden, die sie irgendwie hätten werden müssen.
Also ihren Bandnamen überhaupt nicht beherzigt?
Nee, eigentlich nicht.
Ernst, deine? Ein Favorit?
Tja, da muss ich ja nicht lange fragen. Also mein Lieblingssong ist Tumbling Dice von den Rolling Stones. Natürlich hängt das damit zusammen, dass ich mit den Stones aufgewachsen bin. Das ist immer meine Lieblingsband gewesen. Und Tumbling Dice ist mein Lieblingssong von Stones. Aber da steckt auch insofern ein bisschen mehr dahinter, als der das nicht einfach nur ein Song für mich ist, sondern es ist für mich die absolut perfekte Synthese aus dem, was ich an Rock immer aufregend fand, an weißem Rock immer so aufregend fand einerseits und zum anderen eben auch spürst du in jeder Note dieses Songs, spürst du diese Verwurzelung in den US-Südstaaten, in der schwarzen Musik, im Gospel und so weiter, in all diesen Dingen, ohne die Rockmusik gar nicht möglich wäre. Das ist also ein so ein Song, und ein anderer Song aus sicher auch persönlichen Gründen, den ich bis heute liebe aus den 70er Jahren, ist I Am, I Said von Neil Diamond.
Mhm. Stefan, wie schaut es bei dir aus?
Ich würde mir wünschen, ich hätte die 70er erlebt. Die sind aus vielen Gründen, glaube ich, so mein wichtigstes Bezugsjahrzehnt, auch weil da so viel Unterschiedliches passiert. Das ist schwer zu sagen. Ich würde natürlich sagen, dass irgendwas von Queen wahrscheinlich, Don't Stop Me Now oder Bohemian Rhapsody von mir ist, oder was von Blondie. Ich bin der Meinung, dass God Save the Queen der ultimative Rocksong ist. Ich würde aber sagen, dass der Song, der mich am meisten berührt, Wuthering Heights von Kate Bush ist. Auch wahrscheinlich nach wie vor so mein Lieblingssong überhaupt. Also ein Song, der so schön und erhaben und entrückt ist, wie ich es kaum beschreiben kann. Dazu eine historische Errungenschaft. Das ist der erste Song, der in England Nummer 1 war, der von einer Frau geschrieben wurde. Und zwar im Alter von nur 18 Jahren. Also, dass du mit 18 in der Lage bist, so einen unfassbaren Song zu schreiben, der, wie ich erst viel später mal bemerkt habe, eine durchaus eklatante melodische Ähnlichkeit zu Mandy von Barry Manilow hat. Aber nichts gegen Mandy. Ist trotzdem ein Ereignis von einem Song. Und ich muss auch sagen, ich bin kein großer Fan von Gitarren-Soli, es sei denn, sie sind von Brian May. Aber was da am Schluss für ein Solo gespielt wird, das wird fälschlicherweise immer David Gilmour von Pink Floyd zugeschrieben, der ja so ein Förderer von Kate Bush war, ist aber eigentlich von Ian Berenson vom Alan Parsons Project. Also ich glaube, die letzten 40, 50 Sekunden von Wuthering Heights, wo auch so ihr Gesang in diesem Gitarren-Solo aufgeht, gehört mit zum Schönsten, was ich überhaupt jemals auf dieser Welt erlebt habe.
Übrigens, das unterschreibe ich sofort. Da kriege ich heute noch Gänsehaut bei den 40 Sekunden oder was das ist.
Genau. Alfred Biolek hat die damals nach Deutschland gebracht und groß gemacht. Hier nochmal Props an Alfred Biolek. Aber echt. So, damit wären wir am Ende von unserer kleinen Musikstunde, im Geschichtsunterricht in Sachen 70er. Der Neue Musikexpress mit 140 Lieblingsplatten aus den 70ern ist seit dem 10. September am Kiosk. Beschäftigt euch nicht nur mit diesem Heft, sondern auch mit diesem Jahrzehnt, wenn ihr es noch nicht getan habt. Vielen Dank, Ernst, für deine Expertise und den Blick zurück und den Blick voraus.
Ja, der Veteran dankt zurück.
Danke für die ganze Archivarbeit, Jochen. Und wir hören uns demnächst wieder beim Musikexpress Talk. Macht's gut.
Tschüss.